Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Gerwald Herter, guten Tag. Bangladesch. Ein Jahr ist seit den blutigen Unruhen und der Flucht der Premierministerin vergangen. Das aber war nicht das Ende aller Probleme. Legaler Cannabisanbau im marokkanischen Rifgebirge mit Vorzeigeprojekten versuchen König und Regierung, die Hanfbauern dort auf den Weg der Tugend zu bringen. Im Schatten des Gazakriegs. Israel versucht das Westjordanland mit seinen Siedlungen offenbar zu zertrennen. Das wären schlechte Aussichten für eine Zwei-Staaten-Lösung. Außerdem Tradition und Moderne, warum es in einer chinesischen Millionenmetropole immer noch Lastenträger gibt, wenngleich anderswo in China Waren längst mit E-Rollern transportiert werden. Das sind jetzt unsere Themen in der einen Welt, dem Auslandsmagazin im Deutschlandfunk. Es gibt nur Schätzungen, doch vor einem Jahr sollen bei den Unruhen in Bangladesch weit mehr als 1000 Menschen ihr Leben verloren haben. Die Proteste hatten sich gegen die Regierung der korrupten Premierministerin Sheikh Hasina gerichtet. In der Hauptstadt Dhaka brannten Busse, Jugendliche errichteten Barrikaden, Polizisten und andere Einheiten schossen mit scharfer Munition. Zehntausende gingen trotzdem auf die Straße, wütend, verzweifelt in der Hoffnung auf Veränderung. Schließlich trat die Regierung zurück. Damit endeten 15 Jahre einer autoritären Herrschaft. Bangladesch ringt seitdem um Aufarbeitung und um einen Neuanfang, der den Namen auch verdient. Unsere Korrespondentin Franziska Amler berichtet, dass sich Ernüchterung und Ärger breit machen.
Seine Bücher liegen noch auf dem Schreibtisch. Die Auszeichnungen aus der Schule stehen ordentlich im Regal. Ein Jahr ist vergangen, doch im Zimmer von Farhan Feyaz scheint die Zeit stillzustehen. Sein Vater betritt den Raum regelmäßig, als wäre sein Sohn nur kurz weg, erzählte einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters.
Farhan ist nicht mehr da, ich kann es immer noch nicht glauben. Wenn ich nach Hause komme, ertappe ich mich oft dabei, wie ich warte und denke, dass er jeden Moment durch die Tür kommen könnte. Aber das ist jetzt nur noch ein Traum.
Der 17-Jährige wurde von Sicherheitskräften erschossen, mitten in der Hauptstadt Dhaka. Wochenlang hatten tausende Studierende zunächst gegen ein umstrittenes Quotensystem für Regierungsstellen demonstriert. Aufgrund des brutalen Vorgehens gegen die Demonstrierenden entwickelte sich daraus eine landesweite Massenbewegung. Mehr als 1400 Menschen wurden getötet, darunter viele junge Menschen wie Farhan. Am 5. August trat Premierministerin Sheikh Hasina überraschend zurück. Sie setzte sich nach Indien ab, wo sie sich bis heute im Exil aufhält. Zahlreiche führende Mitglieder ihrer Partei, der Awami-Liga, wurden im Zusammenhang mit den Protesten festgenommen. Andere tauchten unter. Die Ermittlungen ziehen sich bis heute hin. Dabei hatte die neue Übergangsregierung unter Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus groß angekündigt, die Verbrechen der Hasina-Ära aufzuarbeiten. Viele in Bangladesch zweifeln inzwischen an einer echten juristischen Aufarbeitung. So wie der renommierte Menschenrechtsaktivist Noor Khan Litton.
Die Verfahren rund um den Juli-Aufstand hätten von Regierung und Ermittlern höchste Priorität bekommen müssen. Wäre das geschehen, hätten wir binnen 6 bis 7 Monaten Anklageschriften sehen können. Leider wissen wir nicht mal, ob die Ermittlungen abgeschlossen sind. Wenn sich Verfahren hinziehen, stellt das die Stärke des Justizsystems und seine Aufrichtigkeit in Frage.
Auch im Stadtbild bleibt der Volksaufstand sichtbar. Einst streng bewacht, wird die ehemalige Residenz der gestürzten Premierministerin Sheikh Hasina in ein Museum umgewandelt. Als Mahnmal für ihre autokratische Herrschaft. Tausende Demonstrierende hatten den luxuriösen Regierungssitz gestürmt, kurz nachdem Hasina das Land verlassen hatte. Bis heute sind auf den Mauern Graffiti zu sehen, die ihr Regime anklagen. Sie seien bewusst nicht entfernt worden, wie der Kurator des Museums Tanzim Wahab erklärt.
Der Ort soll Raum bieten für demokratisches Denken. Eine Bühne, Veranstaltungen, offene Gespräche. All das ist geplant. Vor allem aber wollen wir, dass junge Menschen sich hier aktiv beteiligen und eine Plattform haben für den Austausch, neue Ideen und um über die Zukunft eines neuen Bangladesch nachzudenken.
Zwar stabilisierte sich die Wirtschaft unter der neuen Regierung, doch spürbare Veränderungen im politischen System blieben aus. Viele Menschen fürchten, dass sich alte Probleme wie Korruption und Vetternwirtschaft wiederholen. Auch islamistische Parteien gewinnen zunehmend an Einfluss. Nobelpreisträger Muhammad Yunus, einst gefeierter Hoffnungsträger, steht heute selbst unter Druck, sowohl tiefgreifende Reformen umzusetzen, als auch die angekündigten Wahlen durchzuführen. Und Sheikh Hasina, die Ex-Premierministerin, muss sich gegenwärtig in Abwesenheit vor einem Sondertribunal in Bangladesch für das brutale Vorgehen gegen die Studentenproteste verantworten. Die anfängliche Euphorie ist verflogen. Was bleibt, ist das Ringen vieler Familien um Gerechtigkeit. So auch für die Tante von dem erschossenen Studenten Farhan.
Ich habe nur einen innigen Wunsch. Möge Allah mir die Chance geben, den Mörder zu sehen, bevor ich sterbe. Ich will das Gesicht des Mannes sehen. Wie konnte er das nur tun? Mein Neffe hatte nicht einmal einen Stock in der Hand. Ich habe dafür keine Worte.
Der Tod von Farhan Feyyaz gilt vielen als Symbol für den Mut einer jungen Generation, auch wenn Bangladesch ein Jahr später noch immer auf den politischen Neuanfang wartet.
Franziska Amler, die Übergangsregierung will schon im Februar Wahlen abhalten lassen, somit einige Wochen früher als in Bangladesch ursprünglich geplant. Illegale und auch immer mehr legale Grasplantagen in Deutschland und anderen europäischen Ländern haben eines nicht geändert. Marokko gilt immer noch als weltweit wichtigster Exporteur von Cannabis. Anbau und Handel waren eigentlich auch dort verboten, der Schmuggel oft übers Mittelmeer sowieso. Allerdings lässt sich mit Cannabis nicht nur Geld verdienen, weil es das Berauschen der THC enthält, auch andere Wirkstoffe der Pflanze sind gefragt und teuer. Deshalb versucht Marokko, die Cannabisbauern im Rifgebirge dazu zu bringen, umzusatteln, ihre Ernte also legal zu verkaufen und dem Schwarzhandel abzuschwören. Die Ausläufer des Rifgebirges reichen im marokkanischen Norden bis hinunter zur Mittelmeerküste. Dort leben vorwiegend Kabilen, die neben Arabisch auch eine eigene Sprache sprechen. In den 1920er Jahren erhoben sie sich gegen die spanische Kolonialmacht, gründeten sogar einen eigenen Staat. Im Königreich Marokko gilt die Gegend bis heute als unruhig und zurückgeblieben. Und so versucht die Regierung mit der Legalisierung des Cannabisanbaus auch dieses politische Problem zu lösen. Unser Korrespondent Stefan Eland wurde zu einer Pressereise ins Rifgebirge eingeladen.
Unsere Arbeit ist der Anbau von Cannabis, sagt der Landwirt Abderrahman Talbi. Aber heute habe er ein ganz anderes Leben als früher. Nicht sorgenfrei, aber dafür in Freiheit. Einige alte Männer mit wettergegerbten Gesichtern begrüßen an einem heißen Sommertag mehr als 20 Journalisten der Auslandspresse inmitten von sorgfältig gepflegten Cannabisfeldern, tief im Rifgebirge 5 Stunden Fahrt von Tanger entfernt. Es ist eine Pressereise, organisiert vom Ministerium für Kommunikation in Rabat, um die Erfolge beim legalen Anbau von Cannabis zu würdigen. Und zumindest eines wird deutlich, die Cannabisbauern, mit denen wir sprechen können, sind über die jüngste Entwicklung in ihrer Branche froh und erleichtert darüber, dass sie nicht mehr mit einem Bein im Gefängnis stehen.
Das ist doch besser heute, als mit den ganzen Problemen, die wir früher hatten. Wir wurden von den Behörden verfolgt und das ständig. von der Gendarmerie oder vom Agenten des Innenministeriums, dem Mukaddem.
Vor 3 Jahren wurde das Gesetz zur Legalisierung des Cannabisanbaus in Marokko veröffentlicht. Anfangs ließen sich nur rund 700 Bauern für den legalen Anbau registrieren. Vergangenes Jahr waren es schon 3.300 Bauern, die sich einer legalen Kooperative anschlossen.
Wir haben vorher doch im Elend gelebt. Gott sei Dank geht es uns heute besser. Und Schritt für Schritt wird sich die Lage noch weiter verbessern.
Bessere Verdienstmöglichkeiten, keine Angst mehr vor der Polizei. Das Konzept kam offenbar an. In diesem Jahr rechnet die Cannabis-Aufsichtsbehörde ANRAG mit mehr als 5.000 Bauern und übrigens auch Bäuerinnen, die den Weg in die Legalität wählen. Unter strengsten Auflagen kultivieren sie Cannabis für die Medizin- und Kosmetikindustrie. Nur auf genau definierten Flächen ziehen sie aus zugelassenem Saatgut ohne Einsatz von Pestiziden die wertvollen Rauschpflanzen groß. Jeder Transport des Ernteguts muss angemeldet werden und wird minutiös überwacht. Schon heute sind dafür nach Angaben der Aufsichtsbehörde ANRAG 75 Kontrolleure im Einsatz. Sie sollen Schmuh und Schmuggel unterbinden und verfügen sogar über Überwachungsdrohnen. ANRAG-Chef Mohamed El-Gerouj rechnet mit nichts weniger als einem Boom der legalen Cannabisindustrie in Nordmarokko, weil sie den Bauern 5-mal mehr Geld einbringe als das illegale Haschisch, weil sie einen wachsenden Markt bediene und weil sie die Bauern endlich aus der Illegalität holen könne, wenn diese sich denn an die Regeln hielten.
Ich bin der Meinung, dass es für Cannabis einen Markt gibt, etwa in der pharmazeutischen Industrie. Und es gibt eine Möglichkeit, diesen Markt zu erobern. Aber dann müssen wir auch den entsprechenden Regeln folgen. Dasselbe gilt auch für die Autoindustrie oder jede andere Industrie.
Dreh- und Angelpunkt der neuen Industrie sind Fabriken wie die von Biocannat in Akumsan. Jede Bauernkooperative, die legal Cannabis verkaufen will, muss vorher einen Abnahmevertrag mit einer Firma wie Biocannat haben. In ihren Hallen werden die Cannabispflanzen gereinigt, sortiert, zerteilt, gemahlen, getrocknet, gepresst, destilliert und zu einem Konzentrat von Cannabidiol verarbeitet. Anders als das THC-haltige Haschisch ist das Cannabidiol, kurz CBD, nicht psychoaktiv, also keine Droge und dennoch wirksam. Schon mit einer geringen Menge davon können tausende Produkte hergestellt werden. Beruhigungsmittel für Rennpferde, Cremes gegen Gelenkschmerzen, Nahrungsergänzungsmittel oder auch Tierfutter. Biocannat-Geschäftsführer Aziz Makhlouf deutet auf ein weißes, auf einem Blech angehäuftes Pulver, kaum mehr als ein paar hundert Gramm.
Was Sie hier sehen, hat die höchste Wirkstoffkonzentration von 98%. Sie können sich vorstellen, für wie viele Produkte das ausreicht, wenn die Konzentration verringert wird. Dieses weiße Pulver ist das teuerste, was es in unserer Produktpalette gibt.
Das Pulver wird in winzigen Gläsern verkauft. Biocannat-Chef Aziz Makhlouf, selbst Sohn eines Cannabisbauern, war früher gut verdienender Ingenieur in der Autoindustrie. Der 42-Jährige glaubt, dass Marokkos Cannabis auf dem Weltmarkt eine goldene Zukunft bevorsteht. Die neue Fabrik habe in nur 1,5 Jahren eine rasante Entwicklung durchlaufen.
Wir exportieren in alle Welt. Wir liefern in die Schweiz, in die Tschechische Republik. Wir exportieren nach Luxemburg und nach Frankreich.
Und auch nach Deutschland, immer unter Beachtung der jeweiligen Vorgaben dafür, wie stark der Wirkstoff THC in einem Produkt noch enthalten sein darf. Nicht ganz so positiv über die Veränderungen äußert sich der Vertreter des Nationalen Kollektivs für die Legalisierung von Cannabis, Nasser Azdai. Seit 20 Jahren engagiert er sich dafür, den Anbau und Konsum von Cannabis in Marokko zu entkriminalisieren. Aus seiner Sicht ist es ein Fehler, nicht auch den Anbau für sogenannte Erholungszwecke, sprich zum Kiffen, zu erlauben.
Es gibt einige, um nicht zu sagen, es gibt eine ganze Menge Bauern, die darauf hoffen, dass auch die Produktion des psychoaktiven Cannabis zum Rauchen erlaubt wird. Damit können sie mehr anfangen als mit dem, was jetzt passiert. Das ist einfach Teil ihrer Kultur.
Und das schon seit Jahrhunderten. Doch das Image von Marokko als Kifferparadies will die Regierung offensichtlich loswerden. Produktion und Konsum der Droge bleiben weiter streng verboten. Stattdessen setzt man auf den medizinischen und industriellen Nutzen der Pflanze, auch weil das lukrativer sei. Jeder Busch könne zu 100% verwertet werden und sei es als Basis für Bauziegel. Ob sich am Ende weitere Zehntausende heute noch illegale Bauern auf diese Transformation einlassen werden, ist noch nicht absehbar. Schätzungen zufolge leben zwischen 80.000 und 120.000 Familien im Riff vom Cannabisanbau. Auf dem legalen Markt mit garantierten Abnahmepreisen, so argumentieren die Befürworter der eingeschränkten Legalisierung, wären diese Familien nicht weiter behördlicher Korruption sowie der Willkür der Schmuggelmafia ausgeliefert. Und in den Provinzen, wo die Kontrollen im Zuge der Legalisierung immer strenger werden, da haben die Bauern langfristig womöglich auch kaum eine Wahl. Entweder sie arbeiten legal oder sie müssen den Anbau von Cannabis aufgeben.
Stefan Ehlertz über die marokkanischen Blumen des Bösen. Israel will den Krieg gegen die Hamas auch auf Gaza-Stadt ausweiten. Premierminister Benjamin Netanyahu hat das in dieser Woche bestätigt, trotz des Widerstands von Teilen seiner Militärs- und Geheimdienstleute und obwohl er wohl wusste, dass alle möglichen Staaten darauf reagieren mussten. So will Deutschland keine Waffen mehr liefern, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten, was auch immer das heißen mag. Das zweite große Gebiet, in dem Palästinenser leben, ist das Westjordanland. 1967 wurde es von Israel besetzt. Es ist das erklärte Ziel von Netanyahu und seiner Regierung, dort einen palästinensischen Staat zu verhindern. Deshalb geht es beim Siedlungsbau in der Westbank nicht nur einfach um Wohnraum oder Ackerflächen, sondern um geostrategische Interessen. Die planmäßige Anordnung der israelischen Siedlungen soll verhindern, dass ein größeres zusammenhängendes palästinensisches Staatsgebiet entstehen kann. Mit einem Projekt namens E1 könnte das Westjordanland in zwei Teile getrennt werden. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler war dort.
Wer im von Israel besetzten Westjordanland unterwegs ist, stößt überall auf Bauarbeiten. Jüdische Siedlungen werden ausgebaut, Straßen, die zu ihnen führen, und neue Checkpoints. Für Israelis ist es auf den neuen Straßen leicht, sich fortzubewegen. In palästinensische Ortschaften zu kommen, ist dagegen oft schwer und mit vielen Umwegen verbunden. Und nun soll ein großes Siedlungsprojekt beginnen, das schon viele Jahre geplant wird. Hinter dem etwas kryptischen Namen E1 versteckt sich knallharte Geopolitik, sagt Aviv Tatarski, der für die Menschenrechtsorganisation Ir Amim arbeitet.
E1
ist ein sehr großes, offenes Gebiet zwischen Ost-Jerusalem und der Siedlung Ma'ale Adumim im Zentrum des Westjordanlands. Und seit Jahrzehnten plant Israel dort, eine riesige Siedlung zu errichten, um die faktische Annexion voranzutreiben und die Möglichkeit eines palästinensischen Staates zunichte zu machen. Israel wurde bisher daran gehindert, doch nun scheint der Plan endgültig genehmigt zu werden. Bei dem, was jetzt in der Knesset, dem israelischen Parlament, beschlossen werden soll, geht es vordergründig um rund 3.500 neue Wohnungen und um den Ausbau der Grenzanlage, die israelische und palästinensische Gebiete trennt. Doch die Lage von E1 ist strategisch, das kann man sehen, wenn man mit Mohammed Matar aus Al-Zariya unterwegs ist. Er zeigt über Hügel, die noch leer sind. Das E1-Projekt erstreckt sich vom Nationalpark und beginnt am Ölberg, wo sich die Hebrew University und das Hadassah-Krankenhaus befinden. Dieser ganze leere Korridor hinter Izayim führt runter bis nach Mitzpeh Jericho. Das ist ein Gebiet, in dem alle Siedlungen von Ost-Jerusalem bis zum Toten Meer verbunden werden und Palästinenser ferngehalten werden. Das Westjordanland wird in zwei Teile geteilt und es entsteht eine Situation, in der die Zwei-Staaten-Lösung scheitert. Denn darum geht es für ihn eigentlich. Wird das Projekt Wirklichkeit, wird das Gebiet, auf dem eigentlich mal ein palästinensischer Staat entstehen sollte, zerteilt. Es gäbe dann kein wirklich zusammenhängendes Staatsgebiet mehr. Und das steht in krassem Kontrast zu den symbolischen Schritten vieler Länder, die auch in diesen Wochen einen palästinensischen Staat anerkannt haben. Menschenrechtsorganisationen wie Ir Amim sprechen davon, dass die Annexion des Westjordanlandes durch Israel bereits in vollem Gange ist. Und viele israelische Politiker sprechen inzwischen nicht mehr von umstrittenen Gebieten, sondern nennen die Dinge beim Namen. Beispielsweise Israels Finanzminister Bezalel Smotrich, der von israelischer Souveränität im Westjordanland spricht, aber Annexion meint. Er sagte vor wenigen Tagen in der Knesset: Wir sind bereit, das hier und jetzt zu machen. Davon geht die Welt nicht unter und wir werden stärker, politisch, was die Sicherheit angeht, den zionistischen Weg, die Siedlungen, die Zivilgesellschaft und die Demokratie. Alle, die Armee, das Verteidigungsministerium und die restliche Verwaltung sind bereit und warten auf Ihre Anweisung, Herr Premierminister, machen Sie das. Für Palästinenser hier ist das Leben wegen der israelischen Baumaßnahmen schon jetzt beschwerlich, beschreibt Mohammed Matta. Würde das E1-Projekt gebaut, wird es noch schlimmer. Doch auch heute schon gibt es große Einschränkungen durch Bauarbeiten, die das Ziel haben, die Räume für Palästinenser zu verengen. Bei den Straßenarbeiten behaupten sie, sie wollten das Leben der Palästinenser erleichtern, also öffnen sie für uns getrennte Straßen, Apartheidstraßen. Israelis dürfen sie nicht benutzen und wir dürfen die israelischen Straßen nicht benutzen, aber diese Straße ist wie ein Zickzack und ich denke, ihr habt den Stau in der Stadt bemerkt, weil ganz Azariya und der Süden des Westjordanlands nur eine Einfahrt haben, die 1,8 Millionen Palästinenser versorgt, während die Siedlung Ma'ale Adumim, in der etwa 50.000 Menschen leben, 5 Einfahrten hat. Wenn das E1-Projekt gebaut wird, wird es hart für 10.000 bis 11.000 Menschen, die auf dem Land in Beduinengemeinschaften leben. Sie müssen entweder weichen oder leben künftig in isolierten Enklaven, eingeschlossen von einer hohen Mauer. Diesen Plan gibt es schon seit den 1990er Jahren. So strategisch wichtig ist das Projekt eines Siedlungsgebietes zwischen Jerusalem und dem Toten Meer. Bisher konnte auch internationaler Protest den Plan verhindern, sagt Aviv Tatarski von Ir Amim. Alles ist möglich, wenn politischer Wille und politische Macht vorhanden sind. Derzeit ist Israel die stärkere Partei und kann den Palästinensern daher die Fortsetzung von Apartheid und Völkermord diktieren. Israels Macht beruht zu einem großen Teil auf der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und von Ländern wie Deutschland. Und wenn es der deutschen Regierung mit der Unterstützung eines palästinensischen Staates ernst ist, muss sie die israelische Regierung dafür zur Verantwortung ziehen. Verantwortung ziehen, dass sie diesen Staat untergräbt und unmöglich macht. Auch wenn jetzt der Beschluss zum Baustart fällt, Ir Amim wird wahrscheinlich vor Gericht ziehen und der internationalen Staatengemeinschaft, die zu großen Teilen den palästinensischen Staat anerkannt hat, empfiehlt die Menschenrechtsorganisation besonders genau hinzuschauen. Denn die derzeitige rechtsextreme israelische Regierung treibt das Projekt voran wie noch nie.
Im Schatten des Gazakriegs, israelische Strategien im Westjordanland. Diese beiden Gebiete, der Gazastreifen und die Westbank, sind ja ohnehin getrennt. Das war ein Beitrag von Jan-Christoph Kitzler. Längst ist China eine Weltmacht, das zeigt sich an und in vielem, nicht nur bei der Elektroautoproduktion, dem Fastmonopol bei bestimmten seltenen Erden und den vielen Äußerungen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, die sich immer wieder auf China beziehen. Das Land ist zudem Atommacht und Militärexperten gehen davon aus, dass die chinesische Kriegsmarine inzwischen größer ist als die der USA. Trotz allem aber ist China auch immer noch ein Entwicklungsland, in dem traditionelles Wirtschaften weiter besteht. Unser Korrespondent Benjamin Eisel war jüngst in der Megametropole Chongqing. Teile der Millionenstadt sind über steile Treppen erreichbar. Das gibt den berühmten Lastenträgern Arbeit, Einkäufe, Wasser, Pakete, Möbel. Alles trugen die Männer früher die vielen Treppen hoch. Ein Knochenjob. Doch der Beruf stirbt langsam aus.
In Chongqing gehört Treppensteigen zum Alltag. Die Metropole ist in die Berge gebaut. Wer dort heute eine der unzähligen Treppen hoch oder runter geht, begegnet ihnen manchmal noch, den berühmten Lastenträgern der Stadt, die traditionell dafür gesorgt haben, dass Waren, Lebensmittel und Getränke auch hoch oben in den Geschäften, Hotels und Restaurants ankommen. Meistens muss man sie inzwischen aber suchen. Der Job stirbt aus. auf einem kleinen Platz vor Lagerhallen in der Nähe des Flusshafens wartet eine kleine Gruppe Bangbang. So werden die Lastenträger in Chongqing genannt, auf Aufträge. Alles hagere Männer über 50. Sie stützen sich auf ihre Bambusstangen, mit denen sie die Last beim Tragen auf ihren Rücken verteilen. Manche rauchen. Einer von ihnen, Zhong Fanyo, macht den Job seit 30 Jahren. Meine Kinder studieren noch, ich muss sie finanzieren. Wenn ich das hier nicht mache, was soll ich denn sonst machen? Am Anfang war es leicht, Geld zu verdienen. Damals war das Geschäft auch gut, jetzt ist es überall nicht mehr so einfach. Vor 20 Jahren habe der heute 58-Jährige umgerechnet etwa 1.500 Euro im Monat verdienen können. Jetzt sei es viel weniger, alles sei zudem teurer geworden. Chongqings Lastenträger waren früher überall und trugen alles Berge und Treppen hoch, auch in der brütenden Hitze im Sommer. Möbel, Wasser, Einkäufe, Waren, ein Knochenjob. Heute gibt es mehr Aufzüge, Rolltreppen und vor allem, wie in allen chinesischen Städten, tausende von Lieferfahrerinnen und Fahrern mit E-Rollern und Elektrolastendreirädern. Ein Stoffmarkt in der Nähe des Flusshafens. Große Rollen mit bunten Stoffen stapeln sich entlang der Gänge. Verkäufer und Verkäuferinnen warten hinter den Stoffbergen auf Kundschaft. Manche schlafen, andere schauen Kurzvideos auf ihren Smartphones. Der 26-jährige Stoffhändler Hu Mingqiang nutzt noch die Dienste der Lastenträger, aber die kleinen Sendungen verschicken wir jetzt alle per Expresslieferdienst. Das ist günstiger. Wenn wir große Waren ab etwa 100 Kilo versenden, dann sind die Lastenträger noch günstiger. Deswegen nutzen wir deren Dienste normalerweise nur noch, wenn wir schwere Lieferungen haben. Mit Hilfe der Express-Lieferdienste kann man sich alles schnell und bequem per App liefern lassen und verschicken. Doch dahinter stecken große Konzerne. Die Lastenträger dagegen sind Ein-Mann-Betriebe, Tagelöhner. Stoffhändler Hu Mingqiang erinnert sich. Chongqing ist eine Bergstadt. Wegen der geografischen Lage ist der Beruf des Lastenträgers entstanden. Früher gab es keine Elektromotoren. Alles wurde getragen. Die Straßen waren auch nicht so gut. Man war total von physischer Arbeitskraft abhängig. Jetzt arbeiten immer weniger Menschen als Lastenträger. Der Beruf ist stark gealtert. Fast keine jungen Leute wählen heute diesen Job. An einem steilen Anstieg zieht ein hagerer Mann mit Glatze einen leeren Handkarren den Berg hoch. Der 61-Jährige ist seit 20 Jahren Lastenträger in Chongqing, erzählt er. Früher habe er 90 Kilo tragen können. Mit seiner Tragestange jetzt seien es immerhin noch 60, 70 Kilo. Auch er hat immer weniger zu tun. Aber solange es noch ein bisschen Geld einbringt, will er weitermachen. Ich fühle mich frei, wenn ich diese Arbeit mache. Niemand beobachtet mich. Ich mache, was ich will. Wenn du gut zahlst, arbeite ich für dich, sonst nicht. Ich habe Freiheit.
Freiheit, eine schwindende Tradition in China. Das war eine Reportage von Benjamin Eisel. Das war die eine Welt, das Auslandsmagazin im Deutschlandfunk mit Gerald Herter. Schönen Samstag.